Heute haben wir den letzten Sonntag des Jahres. Und damit auch die letzte Woche, für die unsere aktuelle Jahreslosung noch gilt. Heute haben wir die letzte Predigt des Jahres. Und deshalb hatte ich überlegt, ob ich heute vielleicht nochmal über die alte Jahreslosung predigen sollte. Aber dann ist mir eingefallen, dass ich da ja vor nicht mal einem Jahr schon drüber gepredigt habe. Wisst ihr noch, wie die Jahreslosung lautet? Ihr könnt noch spicken. Psalm 34, Vers 15. Lass ab vom Bösen und tu Gutes und suche Frieden und jage ihm nach. Aber wie gesagt, da habe ich vor gar nicht so langer Zeit drüber gepredigt. Also lassen wir das. Und stattdessen habe ich mich für 1. Petrus 3, Vers 11 entschieden. Dort schreibt Petrus nämlich, er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Okay, ich gebe zu, ist im Prinzip dasselbe, weil Petrus aus Psalm 34 zitiert. Und trotzdem, es ist ein anderer Zusammenhang. Denn Petrus denkt in seinem Brief an die Gemeinde. An die Gemeinde, die es bei David noch gar nicht gab. Und deshalb möchte ich jetzt gerne aus 1. Petrus 3 die Verse 8 bis 12 lesen. 1. Petrus 3, 8 bis 12. Dort lesen wir, endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Wie schon gesagt, Petrus geht's hier um die Gemeinde. Und um unser Zusammenleben als christliche Familie. Der amerikanische Pastor Chris Zay schreibt in einem seiner Bücher, du kannst nicht zu Jesus sagen, hey Jesus, du und ich haben diese großartige, intime und persönliche Beziehung. Aber ich stehe einfach nicht so auf deine Nachfolger. Sie machen zu viel Arbeit, sind so hilfsbedürftig. Sie halten sich nicht an das, was sie sagen. Und sie tragen zu viel Make-up. In einigen Punkten hättest du natürlich recht. Jesu Nachfolger sind nicht perfekt. Sie sind kaputt. Sie werden dich enttäuschen. Aber sie werden dich auch inspirieren. Sie werden dich im Stich lassen. Aber sie werden dich auch lieben. Wenn du Jesus liebst und ein Teil seines Reiches sein möchtest, dann bedeutet das auch, dass du ein Teil der kaputten Nachfolger Jesu bist. Willkommen in der Familie. Ich glaube, das trifft unser Leben hier in der Gemeinde, aber auch in unseren Familien und mit unseren Freunden im Grunde ganz gut. Wir alle sind nicht perfekt. Manche müssen das erst noch verstehen, dass sie nicht perfekt sind und auch nicht perfekt sein müssen, aber wir alle sind nicht perfekt, sondern eigentlich in vielen Bereichen doch eher ziemlich kaputt. Wir machen uns gegenseitig Mühe. Wir enttäuschen uns gegenseitig. Wir verletzen uns. Und wir lassen uns auch ab und zu im Stich. Das alles machen wir, weil wir Menschen sind. Aber dennoch haben wir durch die Kraft Gottes das Potenzial, uns gegenseitig zu helfen, zu unterstützen und zu inspirieren. Als Jesu Nachfolger die Liebe üben wollen, stehen wir einigen Herausforderungen gegenüber. Und zwar ganz besonders dann, wenn wir es mit anderen Menschen zu tun haben. In der Gemeinde, in unseren Familien, in unserem Freundeskreis. Wenn wir uns gegenseitig lieben, verstehen und akzeptieren wollen, dann müssen wir es lernen, uns nicht auf die Fehler des anderen zu konzentrieren. Und dazu müssen wir uns klar machen, dass wir selbst genug Fehler haben. Und dass die Fehler des anderen deshalb nichts Besonderes sind und gar nicht so sehr ins Gewicht fallen. Das ist nicht leicht. Und deshalb ist es auch gar nicht so überraschend, dass praktisch jeder neutestamentliche Autor betont hat, dass wir uns untereinander lieben sollen. Sie haben das ja nicht so oft geschrieben, weil es so gut funktioniert hat. Sie haben es immer und immer wieder betont, weil es eben nicht einfach ist, die anderen zu lieben und in Frieden mit den anderen zu leben. Aber es ist die Mühe wert. Suche Frieden und jage ihm nach. Das ist nach wie vor unser Auftrag. Wir sollen den Frieden mit unseren Mitmenschen suchen. Das heißt, wir sollen in Harmonie mit ihnen leben. Ich frage mich an dieser Stelle, ob Petrus an die vielen Probleme und Streitigkeiten innerhalb dieser noch sehr jungen christlichen Gemeinde gedacht hat, als er das alles aufgeschrieben hat. Denkt doch einfach mal kurz drüber nach, was Petrus alles in dieser kurzen Zeit selbst mitbekommen hat. Petrus und Paulus hatten in Antiochia einen Konflikt darüber, dass Petrus verschiedene Volksgruppen unterschiedlich behandelte. Es führte dazu, dass Paulus Petrus scharf zurechtweisen musste. Streit. Petrus wusste mit Sicherheit auch von dem polarisierenden Moment zwischen Paulus und Barnabas, als es darum ging, ob Markus mit auf diesen Missionseinsatz genommen werden sollte oder nicht. Es führte letztlich schließlich dazu, dass sich Paulus und Barnabas trennten und in verschiedene Richtungen aufbrachen. Spaltung. Vielleicht dachte Petrus auch noch weiter zurück. Vielleicht dachte er daran, wie die 12 Jünger damals darüber diskutiert hatten, wer denn der Größte unter ihnen war. Und dadurch Streit unter den Jüngern ausbrach. Oder er dachte vielleicht auch an diese Begebenheit kurz nach Jesu Auferstehung, als Petrus selbst sich schließlich mehr Gedanken darüber machte, was Jesus zu Johannes sagte, als was er selbst für einen Auftrag bekommen hatte. All das sind Dinge, die Petrus selbst mitbekommen hat. Und das sind nur die, die wir lesen können. Der wird noch mehr erlebt haben. Vielleicht fragte sich Petrus, ob die Gemeinde Jesu überhaupt irgendetwas aus diesen Begebenheiten gelernt hatte. Vielleicht fragte er sich, ob die Christen überhaupt in Frieden miteinander leben wollten. Auf jeden Fall fand er es in Vers 8 notwendig, den Christen zu schreiben: Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Oder anders ausgedrückt, lebt in Harmonie miteinander. Ist euch eigentlich klar, dass die Briefe im Neuen Testament allesamt an unperfekte Gemeinden geschrieben sind? Es trifft eben wirklich das zu, was ich eben von diesem Chris Say zitiert habe. Wenn du Jesus liebst und ein Teil seines Reiches sein möchtest, dann bedeutet das auch, dass du ein Teil der kaputten Nachfolger Jesu bist. Willkommen in der Familie. Harmonie ist natürlich immer wünschenswert. Aber wenn Menschen involviert sind, kann das schnell zu einer Herausforderung werden. Und das ist in jeder Beziehung so. In Ehen, in Freundschaften, und auch in der Gemeinde. Harmonie ist so ein bisschen wie Chemie. Wenn ich jetzt eine Reihe von unterschiedlichen und mir natürlich unbekannten Chemikalien zusammenkippen würde, dann würde daraus möglicherweise ein schönes Parfüm oder ein Heilmittel gegen Krebs oder irgendein hochexplosives Gift. Je nachdem, was da so alles zusammenkommt. Die Chemie, um die es geht, wenn die Erfahrungen, Wahrnehmungen und Erkenntnisse unterschiedlicher Menschen zusammengeschüttet werden, kann genauso interessant sein. Sie kann heilsam sein oder hochexplosiv, wenn mehrere Menschen zusammenkommen. Aber es ist wirklich möglich, dass wir Nachfolger Jesu in Harmonie miteinander leben. Nämlich dann, wenn wir den Heiligen Geist und das Wort Gottes mit dazu nehmen, dann kann das Ergebnis wunderschön sein und ein starkes Mittel für Einheit und Heilung werden. Und das ist nötig. Denn wenn eine Gemeinde einen Einfluss auf die Welt um sie herum haben möchte, dann muss sie der Welt die Realität des Glaubens bezeugen. Und das kann nur geschehen, wenn die christlichen Tugenden von den einzelnen Gliedern der Gemeinde auch wirklich umgesetzt werden. Und eine der wichtigsten und auffälligsten Tugenden darunter ist die Liebe, die eben in dieser Harmonie untereinander deutlich wird. Oder auch nicht. Und das scheint auch damals schon nicht geklappt zu haben. Nicht umsonst schreibt Paulus dann in Galater 5, Vers 15, wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Das ist deutlich, ne? Das klingt jetzt nicht gerade harmonisch dort in dieser Gemeinde. Und dabei ist Harmonie sowohl für das Überleben der Gemeinde als auch für ihre Außenwirkung von entscheidender Bedeutung. Aber was ist diese Harmonie, von der ich hier die ganze Zeit rede? Harmonie beschreibt eine gute Übereinstimmung, gerade im Hinblick auf Gefühle oder Meinungen. Sie ist eine angenehme Kombination von Elementen in einem Ganzen. Es geht also um gegenseitiges Verständnis und um Einigkeit. In der Musik beschreibt Harmonie, soweit ich das verstehe, eine Gruppe zusammengespielter Noten, die die Musik unterstützen und ihr Stimmung verleihen. Harmonie entsteht nicht, wenn jeder die gleiche Note singt. Aber jeder muss dasselbe Lied singen und eine Note, die zu den anderen passt. Harmonie bedeutet daher nicht, dass jedes Gemeindeglied identisch mit der Person neben sich sein muss. Denn wir sind alle unterschiedlich und es wäre schade, wenn es nicht so wäre. Aber Harmonie zwischen uns Menschen bedeutet, dass sich alle dafür entscheiden, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig zu sein. Eben genau das, was Petrus in Vers 8 beschreibt. Wir sind unterschiedlich und das ist gut. Aber wir sollten trotzdem zusammengehören. Harmonie ist die Einheit von Denken, Glauben und Zielen, nicht der Verlust der Individualität. Und Petrus beschreibt uns in unserem Abschnitt, wie wir in einer Gemeinde oder in einer Familie oder in irgendeiner anderen Beziehung diese Harmonie erreichen können. Und zunächst mal lesen wir in Vers 9, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Ich glaube, Petrus macht an dieser Stelle zunächst mal klar, welche Situation er im Kopf hat, während er diese Zeilen schreibt. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort. Ich glaub, wir alle wurden schon mal von irgendeinem Menschen verletzt. Und genauso glaube ich auch, dass wir alle schon mal irgendeinen Menschen verletzt haben. Natürlich wollten wir das nicht. Würden wir niemals wollen. Aber irgendwie kam da dieser Moment, in dem wir emotional total angeschlagen waren. Wir waren fix und fertig. Ausgerechnet in der Situation kam diese andere Person und hat uns verbal angegriffen. Und da konnten wir nicht mehr anders und haben zurückgeschossen. Kennt ihr, oder? Ich fürchte schon. Denn wenn wir ehrlich sind, dann kommt sowas viel zu oft vor. Wenn uns jemand verletzt, schießen wir zurück. Denn Verletzte verletzen. Und genau das ist die Situation, die Petrus in diesen Versen im Kopf hat. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort. Verletzt nicht zurück, wenn euch jemand verletzt, sondern setzt euch für den Frieden ein. Nur leider ist es gar nicht so einfach. Denn gerade dann, wenn uns jemand verletzt, ist es extrem schwer, ruhig zu bleiben. Aber gerade innerhalb einer Gemeinde ist es wichtig, dem anderen eine Art Vertrauensvorschuss zu gewähren. Denn schließlich sind wir Geschwister. Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich mich schon von jemandem angegriffen gefühlt habe, der es gar nicht so meinte. Ihr könnt euch auch nicht vorstellen, wie oft mich schon etwas verletzt hat, was am Ende eigentlich ganz anders gemeint war. Und wenn ich diesen Vertrauensvorschuss gewährt hätte, wäre mir sofort klar gewesen, dass diese Person es gar nicht so gemeint haben kann, wie ich es verstanden habe. Kennt ihr auch, oder? Und deshalb mein Rat an euch. bevor ihr zurückschießt, überprüft erstmal, ob ihr es überhaupt richtig verstanden habt. Und bevor ihr zornig werdet, überprüft erstmal, ob ihr euren Ohren auch wirklich trauen könnt, bei dem, was ihr da zu hören geglaubt habt. Es ist erschreckend, wie oft Unfrieden aufgrund von Hörensagen oder Missverständnissen entsteht. Wir nehmen Positionen ein und beurteilen Menschen und ihre Motive basierend auf unvollständigen Informationen. Und viel zu oft ist das, was wir gehört haben, eigentlich gar nicht passiert. Aber sauer sind wir trotzdem schon. Im amerikanischen Militär gibt es wohl ein altes Sprichwort und das lautet: Der erste Bericht ist immer falsch. Und ich glaube, da könnte was dran sein. Wir als Nachfolger Christi wären jedenfalls gut beraten, darauf zu hören. Denn wir sollten sicherstellen, dass wir die ganze Wahrheit gehört haben, bevor wir ein Urteil fällen. Und wenn wir uns nicht sicher sind, ob wir etwas vielleicht falsch verstanden haben, dann sollten wir einfach mal nachfragen. Genau das meint Jakobus, wenn er in Jakobus 1, Vers 19 schreibt: Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Prüft eure Ohren, ob ihr auch wirklich das Richtige verstanden habt. Und macht das, bevor ihr irgendwas darauf erwidert. Aber da sehen wir auch schon das zweite Problem. Es ist ja nicht nur so, dass wir schnell verletzt werden. Wir verletzen auch andere. Und wir machen das häufig, indem wir den Mund aufmachen. In Vers 10 schreibt Petrus: Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Petrus weist uns hier darauf hin, dass wir unsere Zunge hüten sollen. Wir sollen darauf achten, wie wir in unseren Beziehungen miteinander kommunizieren, was wir dem anderen an den Kopf knallen. Häufig sollten wir uns dabei wohl an dieses sehr bekannte Sprichwort halten: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Oder etwas moderner ausgedrückt: einfach mal die Klappe halten. Es ist schwierig, aber das sollten wir echt. Manchmal wünschte ich, Gott hätte meine Zunge mit so einem Verzögerungsmechanismus erschaffen. Vielleicht so 5 Sekunden verspätet. Oder ersatzweise mir ein schnelleres Gehirn gegeben. Denn letztlich kommt es viel zu oft vor, dass ich rede, bevor ich denke. Kennt ihr vielleicht von mir oder vielleicht auch von euch. Aber Gott hat mir keine langsamere Zunge gegeben. Und er hat mir auch kein schnelleres Gehirn gegeben. Und stattdessen hat er mir Verantwortung übertragen. Es liegt in meiner Verantwortung, meine Zunge selbst zu hüten. Wenn Petrus hier in unserem Text von der Zunge schreibt, dann geht es dabei übrigens gerade in der heutigen Zeit natürlich nicht mehr nur ums Reden. Heutzutage können wir uns auch super gegenseitig verletzen, ohne den Mund dafür aufzumachen. Indem wir beispielsweise unser Handy nutzen und schneller schreiben, als wir denken. Ist auch nicht gut. Es geht darum, dass wir uns beim Kommunizieren nicht gegenseitig verletzen sollen. Und zwar, wie bereits gesehen, auch und gerade dann, wenn uns der andere zuvor verletzt hat. Es ist wichtig, dass wir auf das achten, was wir anderen sagen oder schreiben. Denn so wie eine einzelne Note die Harmonie in einem Chor zerstören kann, kann ein einziges falsches Wort die Harmonie in Beziehungen zerstören. Aber leider ist es immer einfacher, Fehler bei anderen zu finden, auf ihnen rumzuhacken und sie dann auch noch zu verbreiten. Aber sobald ein kritisches oder überhebliches Wort herauskommt, nimmt es ein Eigenleben an und gerät irgendwann aus dem Ruder. Es wird letztlich immer schlimmer und schlimmer, und so wird aus einem kleinen Missverständnis ein ausgewachsener und beziehungsgefährdender Streit. Nach meiner Erfahrung ist das der Punkt, an dem unser Feind viel zu oft viel zu erfolgreich ist. Er nimmt ein Wort, eine Phrase oder ein Gerücht und lässt es wachsen, um Zwietracht, Verletzungen und Streit hervorzurufen. Um dem zu entgehen, ist es unerlässlich, dass wir unsere Ohren prüfen und unsere Zunge hüten. Das ist nicht leicht. Und ich muss sagen, dass ich auch bei mir noch immer wieder dran arbeiten muss. Ich versuche, liebevoll und vorsichtig mit meinen Worten umzugehen. Nur leider scheitere ich viel zu oft. Aber ich bemühe mich und ich will mich auch weiterhin bemühen. Ich versuche auch, sorgfältig zu sein bei dem, was ich höre und wie ich es höre. Aber auch das klappt nicht immer. Aber ich glaube fest daran, dass es uns allen gut tun würde, wenn wir so manchem Hörensagen mit gesunder Skepsis entgegentreten würden. Und ich glaube, dass wir uns untereinander einen Vertrauensbonus zugestehen sollten, sobald es um irgendetwas geht, was uns verletzt. Denn vielleicht meinte der andere es ja gar nicht so, wie ich es verstanden habe. Ich versuche auf das zu achten, was ich sage, und auf das zu achten, was ich höre, und ich möchte euch bitten, dasselbe zu tun. Denn wenn ihr harmonische Beziehungen haben möchtet, dann müsst ihr eure Ohren prüfen und eure Zunge hüten. Weiter zitiert Petrus den Psalm 34 dann in Vers 11. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Wir sollen uns vom Bösen abwenden und Gutes tun, um harmonische Beziehungen zu haben. Hier geht es um das, wie wir miteinander umgehen. Das, was wir tun. Petrus schreibt, dass wir damit aufhören sollen, das Böse zu tun und uns stattdessen auf die Alternative einlassen sollen. Und die Alternative ist, ein Segen für den anderen zu sein. Wir sollen uns nicht mehr gegenseitig verletzen. Stattdessen sollen wir uns unterstützen und helfen. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch den Film Fireproof. Es geht dabei um den Feuerwehrmann Caleb Holt. Caleb lebt nach dem Motto, lass deinen Partner nie zurück. Zumindest dann, wenn es um seine Männer auf der Feuerwache geht. Aber seine Ehe mit seiner Frau leidet und sie will sich scheiden lassen. Unterschiedliche Lebensprioritäten haben zu einem Zusammenbruch ihrer Ehe geführt. Sie beschwert sich, dass er süchtig nach Internetpornos ist. Sie sieht es als egoistisch an, dass er Geld für das Boot seiner Träume spart, anstatt die medizinische Versorgung ihrer Mutter zu bezahlen. Caleb dagegen spürt Respekt von allen, außer von seiner eigenen Frau, von der er sagt, dass sie ihn nicht schätzt und nicht unterstützt. Doch Calebs Vater fordert ihn zu einem 40-tägigen Experiment auf, um die Ehe doch noch zu retten. Dazu gibt er ihm das Buch 40 Tage Liebe wagen, in dem es für jeden Tag eine Bibelstelle, eine kurze Andacht und eine Aufgabe gibt. Die Aufgabe am ersten Tag lautet beispielsweise, nimm dir für den nächsten Tag vor, geduldig zu sein und deinem Partner absolut nichts Negatives zu sagen. Solltest du in Versuchung kommen, entscheide dich dafür, gar nichts zu sagen. Es ist besser zu schweigen, als etwas zu sagen, was du hinterher bereust. Caleb willigt widerstrebend, eines zu versuchen. Er befolgt die Aufgaben, um seine Frau zurückzugewinnen. Es ist nicht einfach und es gibt viele Hürden, doch Caleb meistert die 40-tägige Herausforderung seines Vaters. Er übernimmt mehr Hausarbeiten und erledigt Besorgungen. Er schenkt seiner Frau Rosen und zerschmettert sogar seinen Computer, um seine Sucht zu besiegen. Langer Rede, kurzer Sinn. Die liebevollen Taten erwecken die Liebe in Caleb und seiner Frau wieder zum Leben. Sie erneuern ihr Gelübde und in der wichtigsten menschlichen Beziehung von allen wird am Ende kein Partner zurückgelassen. Ich glaube, dass es das ist, was Petrus in Vers 11 meint. Er schreibt uns, dass wir damit aufhören sollen, uns gegenseitig zu verletzen. Und stattdessen sollen wir damit beginnen, dem anderen Gutes zu tun. Was wäre wohl, wenn wir als Gemeinde 40 Tage lang Liebe wagen würden? Meinetwegen auch 40 Sonntage. Was wäre, wenn wir zu denen gehen würden, mit denen wir Spannungen haben und darüber reden würden? Und wenn wir dann Woche für Woche oder Sonntag für Sonntag etwas tun würden, um diese Spannungen abzubauen? Du könntest der Person vielleicht einfach eine kleine Notiz ins Postfach legen, auf der steht, dass du diese Woche für sie gebetet hast. Oder du könntest sie zum Essen einladen. Du könntest dich als Babysitter anbieten oder auch einfach nur im Gottesdienst neben ihr sitzen. Du könntest ihr eine Karte schreiben, wenn du mal einen Sonntag nicht da bist. Sei einfach kreativ und erstell deine eigene Liste. Und dann sei gespannt, was passiert. Ich bin nicht besonders gut darin, solche Programme zu starten. Und ich fürchte, dass sowas nicht klappt. Aber ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn so etwas passieren würde. Überzeugt mich doch einfach vom Gegenteil. Und beweist mir, dass auch in unserer Gemeinde Liebe möglich ist. Denn wir müssen uns vom Bösen abwenden und Gutes tun, wenn wir in Frieden und Harmonie miteinander leben wollen. Am Ende von Vers 11 kommt Petrus dann schließlich zu unserer noch aktuellen Jahreslosung. Er suche Frieden und jage ihm nach. Frieden zu suchen ist aktiv. Es ist etwas, was man tun muss. Es geschieht nicht einfach so. Man kann sich nicht hinsetzen und darauf warten, dass Frieden kommt. Nein, Frieden zu suchen heißt, alles dafür zu tun. Wir sollen den Frieden jagen. Wir sollen den Frieden wirklich haben wollen. Wir müssen uns danach sehnen und es darf uns dafür nichts zu teuer sein. Das ist nichts Passives. Du musst den ersten Schritt machen. Du musst die Beziehung anstreben und du musst gegebenenfalls die Versöhnung anregen. Im Jahr 2005 schrieb der Journalist Jay Evanson einen Zeitungsartikel mit dem Titel »Vergebung hat die Kraft, die Zukunft zu verändern«. Er schrieb darin über die 44-jährige Victoria Ruvolo und den 19-jährigen Ryan Cushing. Ryan und seine Freunde hatten eine Kreditkarte gestohlen und damit einen Einkaufsbummel gemacht. Im weiteren Verlauf hatten sie auch noch einen 10 Kilo schweren, gefrorenen Truthahn gestohlen und ihn aus ihrem fahrenden Auto in die Windschutzscheibe des von Victoria Ruvolo gefahrenen Autos geworfen. Das Ergebnis: Victoria musste 6 Stunden lang operiert werden. Dabei wurden ihr Metallplatten eingesetzt, um ihr Gesicht irgendwie wiederherzustellen. Der Staatsanwalt erklärte, dass die Opfer in einem Fall wie diesem häufig das Gefühl hätten, dass keine Bestrafung hart genug sei. Nicht einmal der Tod würde sie befriedigen. Aber wie reagierte Victoria auf das, was ihr passiert war? Ihr ging es in erster Linie darum, das Leben ihres 19-jährigen Angreifers zu retten. Sie strebte in keiner Weise nach Rache. Stattdessen bestand sie darauf, dass ihm die Möglichkeit zur Verteidigung gegeben würde, damit er eine möglichst niedrige Strafe bekommen würde. Ansonsten hätte er für 25 Jahre ins Gefängnis gemusst und wäre anschließend im mittleren Alter ohne Aussicht auf einen Job in die Gesellschaft zurückgekommen. Leben kaputt. Laut Evanson spielte sich der bemerkenswerteste Teil der Geschichte vor Gericht ab. Der junge Mann ging im Gerichtssaal zaghaft zu seinem Opfer. Mit Tränen in den Augen und im Flüsterton entschuldigte er sich. Es tut mir so leid, was ich Ihnen angetan habe. Täter und Opfer umarmten sich. Beide weinten. Sie streichelte seinen Kopf, tätschelte ihm den Rücken und tröstete ihn. Es ist in Ordnung, sagte sie. Ich möchte nur, dass du aus deinem Leben das Bestmögliche machst. Es wurde berichtet, dass selbst hartgesottene Staatsanwälte und Reporter mit ihren Tränen kämpften. Der Journalist kam schließlich zu dem Schluss: Langsam scheint der Mensch zu lernen, die Kraft der Vergebung zu verstehen. Als Heilmittel scheint sie stärker zu sein als jede Chirurgie, Seelsorge oder Kurse zum Wutmanagement. Wenn ihr untereinander, egal ob in der Gemeinde, in der Familie oder im Freundeskreis, wenn ihr untereinander in Frieden und Harmonie leben wollt, dann geht das nur durch echte Vergebung. Denn wer Frieden sucht und ihm nachjagt, der tut alles, um diesen Frieden zu bekommen. Ganz egal, wie groß die Verletzungen auch sein mögen. Suche Frieden und jage ihm nach. So sieht das aus. Jesus sagte nicht umsonst in Matthäus 5, Vers 9, Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Aber Er sagte auch in Markus 3, Vers 25, wenn ein Haus mit sich selbst uneins wird, kann es nicht bestehen. Es liegt an uns, welche dieser Aussagen Jesu wir überprüfen wollen. Möchten wir Frieden suchen und Gottes Kinder genannt werden? Oder möchten wir uneins bleiben und testen, ob wir bestehen können? Beides zusammen geht nicht. Wenn wir uns dafür entscheiden, wirklich in Frieden und Harmonie zusammenzuleben, dann ist es unerlässlich, dass wir unsere Ohren prüfen, unsere Zunge hüten, auf unser Tun achten und den Frieden suchen. Aktiv. Wir müssen es lernen, dass wir eine Familie sind. Ganz egal, wie unperfekt wir auch sind. Ganz egal, wie komisch die anderen uns auch vorkommen. Wir sind eine Familie. Und innerhalb dieser Familie müssen wir anderen einen Vertrauensvorschuss zugestehen und gleichzeitig beweisen, dass wir diesen Vertrauensvorschuss ebenfalls verdienen. Willst du Frieden? Willst du Harmonie? Wie weit bist du bereit zu gehen, um Frieden und Harmonie in deine Beziehungen zu bringen? Denk drüber nach und dann tu was. Suche Frieden und jage ihm nach. Amen.